Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. Die Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Private Equity Gesellschaften werden schon lange nicht mehr als die Heuschrecken abgestempelt, als die Franz Müntefering sie 2005 noch betitelte. Der SPD-Politiker unterstellte den Finanzinvestoren damals, ohne Rücksicht auf langfristige Interessen von den Angestellten oder der Gesellschaft, Unternehmen aufzukaufen, nur um sie dann auszuschlachten und mit möglichst viel Rendite weiterzuverkaufen. Von diesem negativen Image hat Private Equity sich inzwischen weitgehend befreit. Dennoch ist es so, dass nicht alle Betroffenen uneingeschränkt Juhu schreien, wenn Finanzinvestoren beginnen, sich für ihre Branche zu interessieren. Und ganz besonders gilt das, wenn man sich und die eigene Tätigkeit gar gesetzes als immun gegen die Avancen von Private Equity betrachtet hat, so wie das für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer galt. Denn laut Fremdbesitzverbots dürfen sich reine Finanzinvestoren hierzulande keine Anwalts-, Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen einverleiben. Allein die Gesellschaften finden durchaus Schlupflöcher und sie haben sehr, sehr großen Appetit auf die Branche. Deswegen, unser Thema ist Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Kanzleien im Fokus von Private Equity. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer und mein Gast heute ist Dirk Uwer. Professor Dirk Uwer ist Partner bei Hengeler Müller. Er ist Experte für das Berufsrecht der Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er berät in diesem Bereich anwaltlich und ist auf dem Gebiet wissenschaftlich tätig. Dirk, ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank, Isabella. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und den Austausch zu einem wirtschaftspolitisch und regulatorisch überaus spannenden und aktuellen Thema.
Ja, du setzt dich schon länger mit dem Interesse von Private Equity an deutschen Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen auseinander. Damit wildern die Investoren in benachbarten Branchen. Das soll das Fremdbesitzverbot eigentlich verhindern, zumindest so wie ich das verstehe. Erklärst du uns bitte kurz, was hinter dieser Regelung steckt?
Von Bildern würde ich nicht sprechen, denn das suggeriert etwas Illegales. Das Interesse von Private Equity an Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung ist aber nicht nur legitim, sondern es geht hier um ganz legale Investitions- und Kooperationsformen. Lass mich den durchaus komplizierten Rechtsrahmen versuchen, einmal möglichst einfach zu erklären. Schon der Begriff Fremdbesitzverbot ist nämlich missverständlich. Gemeint ist damit, dass Gesellschafter einer Berufsausübungsgesellschaft, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, nur bestimmte juristische und natürliche Personen sein dürfen und diese Personen dann in der Gesellschaft tätig sein müssen. Es geht also um die Frage, wer Eigenkapitalbeteiligung und Stimmrechte in einer Gesellschaft haben darf und wer nicht. In Deutschland gibt es demgegenüber keine Beschränkung für die Fremdkapitalquote von Rechts- und Steuerberatenden oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Eine Steuerberaterkanzlei darf sich also bei Banken und privaten Geldgebern so weit verschulden, wie diese bereit sind, Kredite zu gewähren. Das ist vollkommen unreguliert. Eigenkapitalbeteiligungen von Berufsfremden sind hingegen aus historischen, heute ganz überwiegend als nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr marktkonform empfundenen Gründen noch immer stark beschränkt. Zum 1. August 2022 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Für Berufsausübungsgesellschaften, die der Bundesrechtsanwaltsordnung oder der Patentanwaltsordnung unterliegen, gilt etwas anderes als für Steuerberatungsgesellschaften und für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. An Anwaltskanzleien dürfen sich nach geltendem Recht neben freiberuflichen Berufsträgern nur zugelassene andere anwaltliche Berufsausübungsgesellschaften beteiligen. Hier ist das Fremdbesitzverbot also besonders streng ausgestaltet. Gesellschafter einer Steuerberatungsgesellschaft dürften dagegen auch in Deutschland anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein. Das ist also eine Doppelstärkigkeit. Steuerberatungsgesellschaft, deren Gesellschafterin eine WP-Gesellschaft ist. Für sie erlaubt dann wiederum die Wirtschaftsprüferordnung eine weitergehende Gesellschafterstruktur. So können deutsche WP-Gesellschaften im Eigentum von EU- oder EWR-Abschlussprüfergesellschaften stehen. Und nur die Hälfte der Gesellschafter muss auch aktiv in der Gesellschaft tätig sein. Damit ergeben sich rechtlich zulässige Gestaltungsspielräume, die derzeit von Finanzinvestoren intensiv in den Blick genommen werden. Eine anerkannte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an der eine in einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat zugelassene Abschlussprüfergesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, darf also Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland erwerben. Finanzinvestoren bleiben damit auch nach der Bestätigung des anwaltlichen Fremdbesitzverbots durch den Europäischen Gerichtshof im letzten Dezember vielfältige legale Investitionsmöglichkeiten. Sie treffen auf ein lebhaftes Interesse vieler, vor allem mittelständischer Marktteilnehmer, Finanzinvestoren in ihren Gesellschafterkreis aufzunehmen. Die traditionell ablehnende Haltung von Bundesrechtsanwalts- und Bundessteuerberaterkammer steht dazu im Widerspruch. Sie zu überwinden ist Aufgabe des Gesetzgebers in der neuen Legislaturperiode.
Ich habe einiges schon deutlich besser verstanden. Trotzdem, das ist nicht ganz trivial. Ja? Wie gelingt es Private Equity konkret, dieses Verbot zu umgehen? Also ich habe beispielsweise bei KKR nachgelesen, die sagen dann, naja, wir beteiligen uns ja keineswegs. Es handelt sich ja hier um eine Finanzierung. Deswegen kannst du die Ausführungen nochmal an einem Beispiel ein bisschen deutlicher, konkreter machen?
Sehr gerne. Es gibt natürlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Was ich gerade beschrieben habe, wäre eine Gestaltungsmöglichkeit, in der sich ein Private Equity Investor an einer EU-Abschlussprüfergesellschaft beteiligt, die wiederum eine deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erwirbt und die sich dann an deutschen Steuerberatungsgesellschaften beteiligt. Es geht dabei nicht um die Umgehung von Verboten, sondern die Umsetzung gesetzlich vorgesehener Gestaltungsmöglichkeiten. Jede Kooperations- und Akquisitionsstruktur muss dabei berücksichtigen, dass die Wirtschaftsprüferordnung und das Steuerberatungsgesetz es verbieten, Gesellschaftsanteile für Rechnung Dritter, also Nichtgesellschafter, zu halten. Außerdem dürfen Dritte nicht am Gewinn einer Steuerberatungsgesellschaft beteiligt werden. Wenn man diese Vorgaben aber beachtet, dann sind verschiedenste Kooperationsformen zum Nutzen der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater möglich. So hat sich KKA nach eigenen Angaben, du hast das Beispiel erwähnt, an der ETL AG nicht beteiligt, sondern im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Übernahme der Mehrheit der Anteile des Gründers durch 5 führende Manager, selbst qualifizierten Berufsträgern, finanziert. Viele zulässige Kooperationsformen setzen zudem auf die Bündelung und zentrale Koordination, etwa des Einkaufs, der Entwicklung von Software und KI, des Mitarbeiterrecruitings oder von Fortbildung. Die Möglichkeiten von Private Equity, von Finanzinvestoren unterstützend tätig zu werden, sind also auch unter strenger Beachtung der regulatorischen Vorgaben recht vielfältig.
Okay, verstanden. Ich glaube, jetzt ist es nochmal deutlicher geworden, auch dass man sagt, okay, ich umgehe hier keineswegs ein Verbot, sondern ich nutze einfach die Möglichkeiten, die bestehen.
Genau.
Wenn ich dann als Private Equity Unternehmen tatsächlich in der Kanzlei engagiert bin, sagen wir es mal so, kann so eine Kanzlei überhaupt im Sinne von Private Equity gemanagt werden? Denn ich denke da an die Partnerstruktur, wo ich jetzt den Eindruck hätte, verhindert das nicht eher konsequentes Handeln? Und damit im Zusammenhang die Frage, ist diese Partnerstruktur unantastbar?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie gibt mir nämlich die Möglichkeit mit einer Fehlvorstellung auf. Es scheint mir wirklich verbreitet gedacht zu werden, dass Private Equity Investoren in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Mikromanagement betreiben wollten. Dem steht das geltende Recht mit seinen Vorgaben zur Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Berufsträger und zur Besetzung der Geschäftsführung mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern entgegen. Weder in Partnerschaftsgesellschaften noch in den in dieser Branche etwas verbreiteteren Kapitalgesellschaften, also der Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungs GmbH, kann es daher das befürchtete strikte Management durch Finanzinvestoren überhaupt geben. Das ist gesetzlich ausgeschlossen. Neben der Unkenntnis von dem, was das Gesetz ohnehin verbietet, sind solche Befürchtungen aber davon geprägt, dass man eine falsche Vorstellung hat, was Private Equity mit seinem Engagement in diesen Branchen eigentlich bezweckt und was es durch die Bereitstellung von Kapital für die Modernisierung, Digitalisierung und damit letztlich auch die Zukunftssicherung der Branche bewirken kann. Das kleinteilige Hineinregieren in das einzelne Mandat liegt ganz außerhalb dessen, was Private Equity beabsichtigt und typischerweise in solchen Gesellschaften auch machen würde.
Ja, okay. Trotzdem ist ja zu erwarten, dass sich aufgrund dieses Interesses, das Private Equity da jetzt entwickelt hat und auch der Idee, dass man wahrscheinlich eher größere Einheiten zu formen versucht, schon etwas ändert in dem Markt für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, der ja bisher sehr, sehr mittelständisch geprägt ist, sehr kleine Einheiten aufweist. Deswegen die Frage, auch im Zusammenhang mit anstehenden Nachfolgen, empfindest du das als ein Einfallstor für eine grundlegende Transformation des ganzen Marktes?
Ich glaube, die Antwort muss damit beginnen, dass wir uns den Markt einmal anschauen. Mhm. Da hilft es, die offiziellen Zahlen der Bundessteuerberaterkammer einmal anzuschauen. Und danach gab es am 1. Januar 2024 in Deutschland sage und schreibe 53.124 Steuerberaterpraxen. Darunter waren 36.032 Einzelpraxen und 14.211 anerkannte Berufsausübungsgesellschaften und weitere 2.881 nicht anerkennungspflichtige Berufsausübungsgesellschaften. Es gab zudem 3.020 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Der Markt ist also sehr stark fragmentiert. Er ist sehr kleinteilig auch. Beide Märkte haben mit einer Überalterung der Berufsträger zu kämpfen. Viele der kleinen Kanzleien, ja nochmal, 68% der Steuerberater sind in Einzelpraxen tätig, sind ohne massive Transformationsanstrengungen mittel- und langfristig nicht überlebensfähig. Der Rückstau bei Digitalisierung und der Fachkräftemangel lassen sich ganz häufig nicht aus eigenem Antrieb beheben. Deshalb suchen ja gerade die Kanzleiinhaber aus eigener Initiative das Gespräch mit externen Investoren. Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sind a people's business. Das bestreitet niemand. Mhm. Man kauft deshalb auch nicht irgendwelche Einheiten, sondern bespricht mit den Berufsträgern, die Kooperationsformen anstreben. Dass das zur Transformation des Marktes führt, muss eigentlich nicht ängstigen, denn es dient am Ende dazu, das Angebot an Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsleistungen auch für kleine und mittelständische Unternehmen zu sichern. Ja, der Markt würde aufgrund seiner Überalterung der Berufsträger sonst austrocknen.
Jetzt hattest du es gerade schon angesprochen, man orientiert sich eher an den Menschen. Aber wie funktioniert denn dann in diesem Zusammenhang ganz klassisches Buy and Build, wo ich ja schon eigentlich das Ziel verfolge, mir ganze Einheiten anzueignen?
Ja, die Übernahme ganzer Einheiten funktioniert aber in diesem von mir schon erwähnten People's Business, gerade bei inhabergeführten Kanzleien, ja nur durch die persönliche Überzeugungskraft, Gespräch mit den Berufsträgern. Wer als Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater in seiner inhabergeführten Kanzlei nicht mit Finanzinvestoren sprechen will, muss das nicht tun und er muss schon gar nicht verkaufen. Ja, die Inhaber gehen aus eigenem Interesse in solche Gespräche, wollen aber auch überzeugt werden, nach meinem Eindruck, fachlich und menschlich. Mhm. Das ist die Verwirklichung von Privatautonomie, wie die Wirtschaftsverfassung des Grundgesetzes und die Idee des europäischen Binnenmarktes bezwecken. Und daran ist erstmal nichts Schlechtes. Ja? Niemand wird gezwungen, Freiheitsräume auszufüllen, ja, und die Möglichkeiten der Kooperation mit Finanzinvestoren auch zu nutzen, wenn er das nicht für erforderlich hält.
Jetzt ist jüngst beispielsweise auch EQT bei WTS eingestiegen. Das heißt also, man hat diese Meldungen jetzt zunehmend häufiger. Es ist ein Thema, das immer präsenter wird. Ich meine herauszuhören, dass du dazu eine Meinung hast. Deswegen die Frage, wie bewertest du die Engagements der Investoren in der Branche? Denn man könnte ja durchaus auch sagen, was ist denn so schlimm dran, wenn Private Equity das tut, was es am besten kann? Ja, also Synergien heben, Transformationen umsetzen, modernisieren.
Nichts daran ist schlimm, wenn man es nüchtern betrachtet und ganz offen gesagt nostalgische Berufsbildpflege von Kammerfunktionären ausblendet. EQT versteht sich als Ankerinvestor bei WTS und stellt im Rahmen einer langfristigen und weiträumig ausgerichteten strategischen Partnerschaft Wachstumskapital, und zwar in erheblichem Umfang, zur Verfügung. Mit Unterstützung von EQT plant WTS nach eigenen Angaben Investitionen in digitale Beratungsangebote und künstliche Intelligenz weiter zu stärken. Wäre das Angebot nicht attraktiv gewesen, dann wäre es nach meinem Eindruck auch nicht angenommen worden. Und nochmal, wir müssen bei dem Zustand des Marktes mal anfangen und schauen nochmal auf die Mitgliederstatistik der Bundessteuerberaterkammer. 30% der Mitglieder der Steuerberaterkammern sind über 61 Jahre alt, 57,5% über 51 Jahre alt. Die Altersgruppe bis 40 Jahre, also weitesten Sinne der Nachwuchs, macht gerade einmal 20% aus. Das Durchschnittsalter aller Steuerberater in Deutschland beträgt über 53 Jahre. Zugleich zeigt die Branchenentwicklung etwas, was wir auch in etwa in der Ärzteschaft und bei mir in der Rechtsanwaltschaft sehen. Die jüngere Generation scheut die Selbstständigkeit und bevorzugt Anstellungsverhältnisse. Nur noch 2/3 sind selbstständig. Die Zahl der Syndikus-Steuerberater wächst ständig. Dieser Entwicklung werden die bestehenden Marktstrukturen nicht mehr gerecht. Hier können Finanzinvestoren mit ihrer Transformationsexpertise helfen, dass die Berufsausübungsgesellschaften auch für die nächste Generation der Berater und Prüfer attraktiv bleiben. Das sollte man eigentlich positiv sehen.
Das klingt alles sehr schön, aber es gibt ja durchaus auch Kritik. Das heißt, welche Argumente haben denn dann die Kritiker?
Also man muss die Kritiker ernst nehmen. Ich bin allerdings etwas skeptisch, weil wir eigentlich in der Kritik immer dieselben Schlagworte hören, die eine gewisse semantische Beliebigkeit aufweisen. Die Bundessteuerberaterkammer verlangt von der neuen Bundesregierung etwa, das Fremdbesitz auf europäischer Ebene abzusichern, was schon kompetenziell für die EU unmöglich ist, und beruft sich dafür auf ein ganz und gar unbestimmtes Gemeinwohlinteresse. Den Verbraucherschutz, das hohe Qualitätsniveau und die freiberufliche Unabhängigkeit. Das sind eigentlich Lehrformeln, bei denen man nicht so richtig weiß, wie diese durch Beteiligung von Finanzinvestoren gefährdet werden sollten. Warum sollte ein Private Equity Engagement den Verbraucherschutz reduzieren? Mhm. Was ist das Gemeinwohlinteresse, das hier so hoch gehalten wird? Ein prekäres Missverständnis wird hier offenbar. Das Fremdbesitzverbot ist nämlich ein rechtfertigungsbedürftiges Verbot und beschränkt die eigentlich unbeschränkte Berufsausübungsfreiheit der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Entfällt es, kann der Grundrechtsträger von seinem Freiheitsgewinn Gebrauch machen. Er muss das aber nicht. Kein Finanzinvestor, und das ist mir ganz wichtig, hat die Macht, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern Eigenkapital aufzuzwingen. Mhm. Träger müssen und dürfen nicht vor sich selbst und ihrer unternehmerischen Entscheidung geschützt werden. Ja? Das Postulat der Unabhängigkeit, was ja erstmal die Unabhängigkeit vom Staat und staatlichen Einfluss ist, ne? Siehe gerade die Entwicklung in den USA, das ist keine Ermächtigung, sondern ein historisches Berufsbild zu zementieren. Ja? Die Core Values, von denen man im Bereich der Steuerrechtspflege, in der Anwaltschaft, auch bei den Wirtschaftsprüfern spricht, also diese ganzen indisponiblen Berufsträgerpflichten, kann man im Mandat funktional absichern. Kein Finanzinvestor würde anderes fordern. Ja? Also kein Finanzinvestor kann und will hinter das Mandatsgeheimnis schauen, ja? Will die eigentliche Mandatsarbeit beeinflussen. Mhm. Deshalb sind so strukturelle gesellschaftsrechtliche, auch grenzüberschreitende Beschränkungsmaßnahmen eher unverhältnismäßig und da darf es auch nicht, um das zu sichern, was wir tatsächlich brauchen, nämlich eine qualitätsvolle und in der Tat unabhängige steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Letzte Frage. Erwartest du eine andere Regelung durch die neue Bundesregierung und wäre irgendeine Änderung, Anpassung aus deiner Sicht jetzt nochmal wünschenswert in diesem Bereich?
Ich habe keine Glaskugel, Isabel. Am Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD findet sich nichts, so beabsichtigt, in Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Das hindert den Gesetzgeber natürlich nicht, in der neuen Legislatur bestehende Restriktionen ganz beherzt abzuschaffen und damit das Gegenteil von dem zu tun, was etwa die Bundessteuerberaterkammer sich gegen die Interessen ihrer Mitglieder wünscht. Der Gesetzgeber ist aus meiner Sicht immer gut beraten, Märkte klug zu regulieren, statt sie abzuschotten.
Das war eine sehr diplomatische Antwort. Aber ich verstehe natürlich auch, du hast recht, du hast keine Glaskugel. Schauen wir mal, was passiert. Und wenn was passiert, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ich mich dann vielleicht dazu wieder mit dir austauschen darf.
Darüber würde ich mich auch freuen.
Für den Moment sage ich erst einmal vielen Dank. Ich glaube, du hast sehr viel Klarheit geschaffen. Du hast einiges sehr gut eingeordnet. Und ich behaupte, dass ich vieles besser verstanden habe und damit auch unsere Zuhörer. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, liebe Isabel. Das war mir ein Vergnügen.
Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch dabei wart und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com